mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.
Herzlich willkommen zu Früh-Episode 23. Ich bin Annika, @annika_be, und ich führe heute durch die Episode, in der wahrscheinlich sehr, sehr viel rumgenördet werden wird, denn es geht um Gaming und Spiele mit Fußballbezug. Und wir möchten so ein bisschen über die großen digitalen Spielereien sprechen, die es da so gibt, darüber, was wir selbst als Spielerinnen mit diesen Games erlebt haben. Und ja, dabei auch so ein bisschen durch die Geschichte dieser Spiele surfen, wie sich Fußball, Sport und Gaming vielleicht auch gegenseitig beeinflusst haben. Und natürlich sprechen wir aber auch über analoge Spiele, wie zum Beispiel den guten alten Tischkicker. Kurz gesagt wird es eine sehr gemütliche Runde. Ich moderiere, bin aber natürlich nicht alleine. Wir sind insgesamt zu viert und mit mir sind es insgesamt drei, die in diesem Jahr neu zur Früh-Crew dazugekommen sind. Eine von ihnen habt ihr schon gehört, das ist Jasmin. Stell dich doch nochmal kurz vor und sag uns, wo man dich am besten findet.
Ja, hey, hi, ich bin Jasmin Neitzel, The Worst RPG auf Twitter. Da findet man mich auch sehr gut, und ich habe durchaus berufliche Geschichte im Spieldesign, deswegen ein Thema, wo ich ein bisschen Fachkenntnis mitbringe.
Großartig. Und eine andere, die hört ihr heute hier zum ersten Mal, das ist Jessica. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über dich, dadurch, dass das jetzt ja auch deine erste Aufnahme mit Früh ist. Wer bist du? Was machst du? Wo kann man dich finden?
Ja, hallo, ich bin Jessica. Man findet mich am besten auf Twitter unter FootballJessie. Ich bin seit 27 Jahren Fan von Mainz 05, also seit meinem 10. Lebensjahr. Ansonsten interessiere ich mich beim Fußball vor allem für ungewöhnliche Ligen, vor allem die australische A-League, in welcher ich beiden Mannschaften von Newcastle die Daumen drücke. Ansonsten interessieren mich vor allem historische und gesellschaftliche Dinge, besondere Geschichten, Geschichte queerer FußballerInnen und solche Sachen. Das meiste dazu schreibe ich momentan auf Twitter, aber aktuell versuche ich auch ein bisschen meinen Blog in Gang zu bringen. Da findet man unter Queer Football dann Sachen von mir. Und ansonsten schreibe ich vor allem zum American Football. Da bin ich großer Fan der Philadelphia Eagles. Schreibe regelmäßig Wochenvorschauen auf leadblogger.de. Und auch da interessiere ich mich viel für historische und gesellschaftliche Dinge zum Thema NFL, habe unter anderem eine mehrteilige Reihe zum Thema queerer NFL-Spieler geschrieben. Ich habe noch einen kleinen Football-Podcast mit meinem Kollegen Jonas, der heißt Touchdown Trivia. Auch da fassen wir uns eigentlich mit allen Sachen, die nicht tagesaktuell sind. Unter anderem haben wir da auch eine Folge zum Thema American Football Videospiele gemacht. Da passt es ja jetzt, dass ich da noch im Fußball das Thema angehe.
Auf jeden Fall, sehr gut sogar. Und dann, ja, gibt es natürlich in der Runde auch noch die wunderbare Jule, die ihr hier schon sehr oft gehört habt. Sag doch auch einfach noch mal kurz, wer du bist und wo man dich findet.
Ja, hallo, ich fühle mich so ein bisschen wie so eine echte Veteranin, ne? Der Spielerinnen-Veteranen-Podcast. Nein. Ja, ich bin Jule. Man findet mich auf Twitter und auch auf Instagram unter Bio-Schokolade. Und sonst hört man mich auf lotteserbinnen.de auch mal über Frauenfußball sprechen.
In der Tat. Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir das hier heute machen. Und ich dachte mir, dass wir einsteigen mit einer kurzen Runde, in der einfach jede mal ihre erste Erinnerung oder vielleicht auch einfach ihr lustigstes oder spannendstes Erlebnis mit Fußballspielen, also Fußballgames, erzählt. Jule, fang du doch einfach mal an.
Ich bin ganz überrascht, dass ich das. Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich spiele irgendwie, seit ich gefühlt denken kann. Nein, also seitdem ich darf und meine Eltern das zugelassen haben. Und ich fand auch immer Fußballspiele sehr interessant und lustig. Aber ich glaube, das erste Spiel, was ich wirklich... Also ich habe hauptsächlich auf dem Gameboy Fußballspiele gespielt und da gab es verschiedene Versionen, von denen ich aber jetzt die meisten Namen gar nicht mehr kenne, wie die hießen. Deswegen das erste Spiel, an dem ich jetzt mich jetzt noch so erinnere, war Matthias Summer Soccer. Und das fand ich so toll, das habe ich den, ich glaube Konami hat es rausgebracht oder so, das habe ich den geschrieben. Habe ich echt zum Brief verfasst, als ich jünger war, und geschrieben, wie toll ich das Spiel fand. Und haben sie auch geantwortet, dass sie es schön finden und so, dass ich das Spiel so mag. Und ich habe auch später immer wieder sehr gerne auf mobilen Plattformen tatsächlich FIFA oder auch andere Sachen gespielt, weil ich das irgendwie so gerade im Zug oder so mal ganz entspannt finde. Ich neige auch dazu, immer auf einer sehr einfachen Stufe zu spielen. Das ist dann auch angenehmer, wenn man, also ich bin da nicht sehr hochbegabt. Aber das war so, ist so die Erinnerung, die ich an frühe Fußballspielerinnerungen habe. So.
Sehr schön. Also vor allem auch das mit dem Brief. Das ist ja sehr, sehr, sehr süß. Jessica, was hast du denn so zu erzählen?
Also zum Thema Nostalgie habe ich wahrscheinlich bei klassischen Fußballspielen die größte mit FIFA 98. Das ist ja generell ein Spiel, das bei FIFA-Fans so einen ganz besonderen Charakter hat, weil es den legendären Hallenmodus damals gab, der immer wieder herbeigesehnt wird. Und ja, ich erinnere mich dran, ich hatte das Spiel im Winter 98, 99 bekommen, kurz vor Weihnachten. Da gab es das als Sonderangebot im örtlichen Aldi, 20 Mark. Und ich habe im Prinzip die gesamten restlichen Winterferien einzig und allein dann FIFA 98 gespielt. Erinnere mich noch gut, wie ich vor dem verschneiten Fenster saß. Und ansonsten waren es vor allem dann Fußball-Manager-Spiele, an die ich dann sehr viele Erinnerungen habe, vor allem an Anstoß 3, wo ich jährlich so ein gewisses Ritual hatte im Sommer, meistens wenn das Kicker-Sonderheft kam, dass ich dann selbst händisch die Datenbank aktualisiert habe, dass ich Spieler entsprechend ihrer Saisonleistung besser und schwächer gemacht habe und mir dann wirklich so 2-3 Tage genommen hat, indem ich mich komplett nur darauf fokussiert habe. Und das, ja, das war so ein richtig schönes Sommerritual, auch wenn der Sommer nicht unbedingt die klassische Zeit ist, um sich 3 Tage am PC einzuschließen. Aber ja, das war einfach für mich so was richtig Besonderes.
Ach, ich habe durchaus auch sehr, sehr viele Sommertage vor dem Computer verbracht. Jasmin, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich habe auch halt FIFA-Erinnerungen, auch an die 90er-Jahre-Reihe. Ich weiß nicht, ob es 96 oder 98 war, auf jeden Fall Multiplayer-Modus an einem PC, wo beide halt auf derselben Tastatur spielen und dann versuchen da irgendwie zu gewinnen. Das war auf jeden Fall sozusagen eine haptische Erinnerung an dieses Multiplayer-Ding. Und dann habe ich natürlich auch Nostalgie für bei mir Football-Manager-Figuren aufgebaut, weil da einfach, also es ist einfach ein Spiel, das im Grunde halt eine parallele Geschichte erzählt von wie könnte Fußball sein. Und dann entwickelt man da irgendwie nostalgische Verbindungen zu Spielenden, die vom Computer generiert wurden und deren Geschichte halt niemand anders kennt außer einem selber. Man hat dann eben beobachtet, wie sie irgendwie bei Ferl zum Weltfußballer geworden sind. Und dann denkt man sich so, ja, cool, das ist jetzt irgendwie eine Legende, die nur ich kenne. Aber diese Art von Nostalgie habe ich natürlich für ein paar meiner Speicherstände.
Ja, das kenne ich total. Also ich glaube, das erste Spiel, das ich gespielt habe, war tatsächlich auch FIFA 98. aber erst ein bisschen später, also nicht in dem Jahr, in dem das rausgekommen ist, sondern das hatten wir dann irgendwie erst später auf so einer, ja, wie so in so einer Sammelbox oder so war das mit drin, glaube ich.
Bei Play the Game Volume 1.
Ah. Ja, das kann sein. Aber genau, wir hatten dann, also so das, was du jetzt beschreibst mit dieser Nostalgie oder dass man sich dann an gewisse, auch manchmal gar nicht reale Spieler dranhängt, das kenne ich auf jeden Fall auch total. Und ich habe das extra nochmal nachgeguckt, weil das FIFA-Spiel, mit dem ich, glaube ich, mit Abstand die meiste Zeit verbracht habe, war FIFA 16. Und ich hatte da einen Speicherstand mit Shrewsbury. Habt ihr halt aus der League One dann hochgespielt. Und da gibt's einen Spieler, der spielt heute sogar immer noch. Der heißt Saleh Kaikai, Nationalspieler von Sierra Leone inzwischen. Und ist inzwischen bei den Wycombe Wanderers. Und das war so der Spieler, der in meinem Speicherstand halt völlig explodiert ist über alle Maßen, was das Talent und diese Zahlenentwicklung anging und der halt immer alle Tore gemacht hat und so. Habt ihr ähnliche Geschichten, dass ihr so Verbindungen habt zu bestimmten Teams oder Spielern, mit denen ihr da lange Zeit verbracht habt, egal ob das jetzt echte sind oder welche, die dann vom Spiel selber so zufällig generiert wurden?
Also ich habe tatsächlich meine große Sympathie für die australischen, also für die Newcastle Jets dadurch bekommen, dass ich irgendwann beim Football Manager 2008 oder 2009, ich weiß nicht welcher davon, dort einfach mal in der Liga angefangen habe bei diesem Verein. Und das hat sich dann wirklich so entwickelt, dass ich ab dann einfach in jeder Jahresausgabe immer wieder in Newcastle gelandet bin und das Bestmögliche aus dem Verein rausholen wollte. Und dadurch hat sich dann so eine richtige zweite Fanliebe neben Mainz entwickelt. Und ja, natürlich hat man da auch so gewisse Spieler, wie Jasmin eben gesagt hat, auch die teilweise die erfundenen Spieler, die man irgendwie weiter im Kopf trägt. Ich erinnere mich noch an Pascal Hanke. Das war ein Weltstar vom FC Liverpool, den ich damals hatte. Ja, das sind wirklich so Erinnerungen, die auch irgendwie nicht weggehen.
Diese Namen, die da generiert werden, sind auch immer so schön, weil das dann ja immer aus den bestehenden Namen, die es halt irgendwie im Spiel gibt, Sachen zusammensetzt. Gab es auch immer irgendwann mal einen Friedrich Beckenbauer in einem meiner Football-Manager-Speicherstände. Gut, aber wir hatten jetzt ja schon zwischendurch immer mal einiges gehört zu verschiedenen Versionen von FIFA, was sich ja auch über die Jahre so entwickelt hat, diese Spielereihe. Und inzwischen ist es so, dass da ja jedes Jahr was Neues zu rauskommt. Und Jule, du wolltest uns ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, ich dachte mir, bevor jetzt die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer denken, was ist FIFA? Also FIFA ist eine Videospielreihe und ich würde sagen auch die bekannteste, jedenfalls wüsste ich jetzt keine, die so durchgehend bekannt ist. Sie ist 1993 das erste Mal rausgekommen, ich meine für Sega Mega Drive, für alle möglichen Systeme. Und seitdem ist sie im Prinzip jedes Jahr rausgekommen, meistens in so einer einfachen Version wie 95, 96, 97, 98. 98 habe ich übrigens auch gespielt, durch die Play the Games Volume 1 Edition. Und kurze Anekdote dazu, ich habe das gespielt, mein Vater kam in mein Zimmer rein und fragte mich, ob ich Fußball gucke. Und da war ich so stolz, dass er das für eine TV-Übertragung gehalten hatte. Weil das so realistisch damals wirkte, tatsächlich. Da gab es zwischendurch auch immer mal Versionen, sowas wie, keine Ahnung, Weltmeisterschaft oder so. Gab dann mal so FIFA-Street-Modi und so oder die Euro oder so, aber meistens gab es eigentlich oder auch gerade später immer für jedes Jahr einfach eine neue Version. FIFA ist auch ja dadurch bekannt, insbesondere gegenüber seiner Konkurrenz, dass hier sehr viele Lizenzen haben, unter anderem auch die Bundesliga-Lizenz und auch die viele anderer Länder. Genau. Es gibt verschiedene Modi. Also wenn man, man kann zum Beispiel einfach so ein kurzes Spiel spielen, entweder alleine oder mit jemand anders oder mittlerweile natürlich auch online. Es gibt Karrieremodus, das spiele ich zum Beispiel ganz intensiv. Weiß nicht, wie es euch geht, können wir gleich drüber sprechen. Dann gibt es natürlich verschiedene Online-Modi, in denen man sich da mit anderen messen kann. Seit, jetzt muss ich gucken, 2009 gibt es auch das Ultimate Team. Das ist ja sehr bekannt und beliebt. Da kann man, ja, da kann man sich so Karten erspielen oder kaufen und kriegt dann Spieler für sein Team und die muss man dann, das Team muss man dann auch so zusammenstellen, dass es so halbwegs passt, hätte ich jetzt gesagt. Also dass die entweder in der gleichen Liga spielen oder aus dem gleichen Land kommen, dann verstehen sie sich manchmal besser. Und ja, dann kann man sich so sein Traumteam zusammenstellen oder zusammen kaufen, aber je nachdem, also wenn man natürlich jetzt Ronaldo und Messi und was gibt es noch so für Menschen? Und Thomas Müller, Mats Hummels, alle zusammen in deinem Team haben will, dann wird das ja teuer. Aber das kann man dann auch machen. Ja, dann gibt es auch seit 2017 einen Story-Modus. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal jemals gespielt habt. Ich fand den jetzt nicht so spannend. Und seit 2016 vor allen Dingen habe ich dann auch wieder angefangen, das teilweise wieder bei Release zu kaufen. Gibt es auch Frauenfußball. Also zuerst angefangen mit den mit so ein paar Nationalmannschaften. Das hat sich dann immer mehr gesteigert. Und jetzt in diesem Jahr, also sollen dann auch in FIFA 23 Vereinsfußball kommen. Und zwar jetzt erstmal für die englische und für die französische Liga. Genau, das wäre so mein Kurzüberblick über FIFA. FIFA kommt auch für alle möglichen Plattformen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das früher gerne auf Handheld gespielt. Da gab es das. Es gibt mittlerweile das auch für zum Beispiel die Switch. Das ist dann aber eine andere Version als natürlich für die PlayStation 5, sondern ist dann so eine ja, Legacy-Edition. Die ist dann doch deutlich abgespeckter als die aktuelle Variante. Und wird nicht so stark weiterentwickelt, sondern macht da meistens nur so Weiterentwicklung der Spieler und die richtige technische Weiterentwicklung ist dann nur auf den größeren Konsolen zu finden. Ja, und seit ein paar Jahren haben die ja auch den Konkurrenten Pro Evolution Soccer aus meiner Sicht jetzt auch spielerisch erreicht oder überholt schon und seitdem sind sie ja im Prinzip so der Platzhirsch, an dem jetzt gar nicht so vorbeigeht, wenn man gerne Fußballspiele spielt.
Wahrscheinlich hast du damit jetzt die große Gruppe der sehr heißblütigen Pro Evolution Soccer Fans ein bisschen in Aufruhr versetzt.
Ja, Hassmails bitte an.
Da gibt es ja immer so eine sehr hitzige Rivalität dazwischen.
Genau. Aber ich glaube schon, dass das Konsens ist, dass FIFA doch irgendwann so technisch dann oder vom spielerischen her da hingekommen ist und Pro Evolution Soccer dann nicht mehr so ganz mithalten konnte. Pro Evolution Soccer hat ja auch das Problem, dass sie nicht über alle Lizenzen verfügen, was glaube ich jetzt. Also mich schreckt das ab. Ich möchte ja Eintracht Braunschweig spielen. Also ich, nur als Beispiel, ich spiele ja immer den Karrieremodus. Ich habe teilweise Spielstände von irgendwie 50, 60, 70 Stunden bei FIFA. Ich spiele aber kaum. Ich spiele auch richtig schlecht. Ich spiele hauptsächlich den Karrieremodus. Ich gucke dann immer, ich fange dann immer sofort an mit dem Scouting. Und dann hat man da irgendwelche Jungspieler, die man dann da hochzieht und die dann zu Weltstars werden und dann Eintracht Braunschweig in die Champions League bringen.
Ja.
Total realistisch finde ich das, dieses Szenario.
Ja, ich glaube bei Pro Evolution Soccer, das ist seit 2-3 Jahren oder so, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist ja auch irgendwie in einer Free-for-All oder sowas Edition, die dann eher über Zusatzkäufe funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber irgendwas war da, dass die Serie auch unter den Fans extrem an Kredit verloren hat.
Ja, das war jetzt mit der aktuellsten Version, da ist es halt so, das ist halt so ein Free-to-Play-Dings und dann musst du halt für alles Mögliche irgendwie extra bezahlen, beziehungsweise sie versuchen einen dann halt schon sehr dazu zu drängen, halt diese, also es gibt da ja sowas ähnliches wie bei FIFA mit Ultimate Team und diesen Food-Tokens, sowas ähnliches gibt's da bei Pro Evolution Soccer auch und da sind sie halt jetzt komplett auf so ein ja, man kann es umsonst spielen, aber für gewisse Komfortsachen muss man extra bezahlen, System umgestiegen. Und vorher war es eigentlich so, dass die beiden, also FIFA und Pro Evo, sich so unterschieden haben, dadurch, dass man gesagt hat, okay, FIFA ist so ein bisschen das arcadigere, schnellere, spaßigere von beiden und Pro Evolution Soccer hat halt versucht, eher so eine etwas ernsthaftere Simulation zu sein. Also, dass halt sich der Fußball, den man da spielt, auch ein bisschen realistisch anfühlte. Ein bisschen langsamer ist dadurch, auch ein bisschen, also schwerer zu spielen irgendwie. Und dann gibt, also ist es einfach eine Vorliebe davon, was man will und was man eher mag, was einem besser gefällt, glaube ich. Abgesehen von den Lizenzen. Also ich habe auch lange Jahre wirklich nur FIFA gespielt und dann hatte ich so vor 4 Jahren oder so, glaube ich, das erste Mal so ein Pro Evo Soccer ausprobiert und fand es eigentlich ganz gut, aber ja, sehr umständlich irgendwie in der Bedienung.
Also wenn man immer FIFA gespielt hat, fand ich es auch super schwer, in Pro Evolution Soccer reinzukommen, muss ich sagen, weil ja, man gewöhnt sich natürlich auch so ein bisschen an Steuerung und Handling von FIFA und dann ist das natürlich schon eine Umstellung, wobei ich finde, dass auch FIFA natürlich irgendwie versucht hatte, das irgendwann so ein bisschen realistischer zu machen. Also die versuchen ja das auch irgendwie jedes Jahr neu, mal klappt's mal nicht, ne? irgendwie so hinzubekommen, dass das von der Physik und dem Ganzen sich verbessert.
Ja, also natürlich an sich passt es halt auch zum, also ein simulationistischer Ansatz passt ganz gut zu FIFA dahingehend, als dass sie eben Lizenzen haben und damit viel mehr den Anschein erwecken, die Realität abzubilden und auch daran gemessen werden, dass es sich so anfühlt, wie dieser Spieler denn eben sich tatsächlich anfühlen wird. Und für manche Spieler funktioniert es und für manche nicht, weil die sich eben nicht in den Mechaniken des Spiels notwendigerweise abbilden lassen. Aber ja, letztlich ist passt es zu FIFA zumindest zu versuchen, nah dran zu kommen, weil sie sich durch die Lizenzen selbst diesen Anspruch gesetzt haben. Ja, irgendwie, diese Lizenzen sind halt super wichtig für die Leute, um sich identifizieren zu können. Also zumindest die schon irgendwie eine Verbindung zum Fußball haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde das schon, ich meine, wenn ich spielen will, dann, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, dann will ich ja mit der Eintracht spielen oder keine Ahnung, irgendwie, ich habe auch eine Zeit lang, als meine Frau mich noch liebte, irgendwie, da haben wir auch gegeneinander gespielt, da hätte ich, guck mal, du kannst hier mit, keine Ahnung, was ist da, aber die will dann halt Dortmund spielen oder was weiß ich nicht, dann hat sie da so einen Bezug zu, das ist natürlich einfacher, als wenn man da irgendwie so eine komische Mannschaft, die keiner kennt und so weiter, als wenn sie sagt, guck mal, da spielt jetzt mit Hummels oder so.
Ja, die Lizenzen sind, denke ich, einfach ein ganz wichtiger Punkt. Und in der Regel, ich weiß es auch noch, ich habe ein paar Mal Pro Evolution Soccer Ausgaben gespielt, war das auch eben nicht besonders komfortabel, das entsprechend selbst händisch anzupassen. Und von daher ist da einfach wirklich ein gewisser Nachteil vorhanden, den FIFA halt als Vorsprung hat.
Und FIFA muss sich halt bis zu einem gewissen Grad im Design nicht derartig anstrengen, weil die Lizenzen ein derartiger Vorsprung sind. Also FIFA muss nur gut genug sein, dass der Vorteil Lizenzen trägt, also weil Leute fast automatisch dazu greifen. Und so ein Pro Evolution Soccer, der muss halt irgendein Argument liefern, das halt über die Lizenzen hinausgeht. Das, also das ist einfach ein, natürlich ein Wettbewerbsnachteil, aber es verhindert, glaube ich, auch wirklich einiges an Game Design Evolution, die möglich wäre, wenn man sich da, wenn man halt von null starten würde, aber das tut FIFA halt nicht und die können halt einfach ja in ihrem Trott weitermachen und müssen halt immer nur gut genug sein, dass es halt ja, dass es genug Spaß macht, dass man weiterspielen möchte. Das muss nicht jetzt irgendwie das innovativste Spiel sein, sondern es ist das mit Lizenzen, das sich wie ein solides Fußballspiel anfühlt und das ist der Anspruch, den sie jedes Jahr erfüllen können.
Ja, das ist ja dann die Sache mit dem Karrieremodus, den hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, Jule. Vielleicht für Leute, die das gar nicht kennen, eine kurze Erklärung, der Karrieremodus ist halt sowas, wo man dann ein Team übernimmt und man hat dann ja so seine Team-Management-Figur und kann auch Vereine wechseln als diese Person und hat aber dann die eine Mannschaft, die man halt steuert und man steuert dann aber nicht nur die Spiele selber, dass man die durchzockt, sondern man kann halt auch Transfers bestimmen zum Beispiel oder halt so Scouting machen, was du vorhin erzählt hattest. Und da gibt es seit Jahren ja genau diese Kontroverse, dass halt Leute sagen, da tut sich nichts oder zu wenig. Also es gibt jedes Jahr dann vielleicht irgendwie mal so 2 oder 3 Mini-Verbesserungen, aber es gibt da eine sehr lange Liste von Dingen, die sich halt dieser Teil der Fangemeinde, die das gerne spielen, ja, sich wünschen. Und dieser Anteil ist aber an der Gesamtspielerschaft sehr klein. Also der Großteil sind halt die Leute, die online Ultimate Team spielen. Das sind auch die Leute, wo am meisten Geld dran verdient wird, weil man dann halt über diese Food Tokens da diese ganzen Packs verkauft. Und ja, das ist halt so das, also das ist so die FIFA-Kontroverse im Prinzip. Und so ein bisschen daran jetzt angelehnt wäre jetzt meine Frage an euch, Jule, du hattest es ja schon erzählt gerade, aber was so eure Art ist, diese Art von Spielen zu spielen. Also sucht ihr euch dann immer euren Lieblingsverein aus, mit dem ihr da so durchgeht, oder habt ihr da irgendwie andere Arten, wie ihr da rangeht?
Ja, ich habe das ja schon gesagt, ich spiele ja den Karrieremodus. Und man kann den Karrieremodus übrigens auch so machen, dass man das Spiel simuliert. Das mache ich dann auch, weil ich natürlich jetzt irgendwie keine Lust habe, da sämtliche Spiele, so kommt man dann in die Champions League, ne? Doch schon, aber das dauert dann zu lange, auch 50 Stunden. Ich mache dann tatsächlich viel diese Nachwuchsarbeit. Ne? Ich schicke dann immer einen guten Scout nachwuchsarbeitsmäßig irgendwo hin und dann sucht er mir da Leute mit einem hohen Potenzial, die ich dann entwickeln kann, aus. Ich muss sagen, ich habe dann ja auch versucht, später Managerspiele anderer Art zu spielen. Ich habe auch früher Managerspiele gespielt. Aber ich finde diesen Karrieremodus zum Beispiel dann wieder so einfach, dass es eigentlich ganz smoothie ist, ne? Also muss man sich jetzt nicht so dolle reindenken. Das finde ich eigentlich tatsächlich ganz angenehm. Aber das ist eigentlich der einzige Modus, den ich wirklich ernsthaft spiele, der Karrieremodus. Und Ultimate Team ist mir zu anstrengend und ich habe keinen Bock, Geld auszugeben.
Also ich habe in der Regel 2 verschiedene Modi, die ich spiele. Ich beziehe es jetzt auf Fußballmanager. Da habe ich einmal den passiven Modus, bei dem ich mehr oder weniger überhaupt nicht tätig bin im Spiel, sondern das Spiel an sich einfach nur simulieren lasse und dann nur gelegentlich eingreife in diese sich fortsetzend simulierende Welt, beispielsweise um zu gucken, wie sich etwas entwickelt. Dann gebe ich einem Zweit- oder Drittligisten das nächste Welttalent in die Jugend. Sowas kann man ja über den Ingame-Editor mittlerweile machen, lass irgendwo bei einem Verein mal eine Finanzkrise los oder einen großen Sponsoreneinstieg und schau dann, was passiert so in der Welt, wie entwickelt sich das, wo landen diese hinzugefügten Spieler, welche Vereine entwickeln sich wie. Das ist irgendwie so eine Art Spielweise, die sich bei mir so in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dass ich das irgendwie sehr spannend finde. Und die zweite Methode ist eigentlich das komplette Gegenteil. Da spiele ich dann mit 5 oder 6 Mannschaften gleichzeitig. Meist 2, 3 Vereine und 3 Nationalteams. Allerdings nie die ganz großen Vereine, sondern dann meistens in Deutschland irgendein Verein der Regional- oder Oberliga. Dazu die erwähnten Newcastle Jets und dann gelegentlich ein Team, wo ich denke, da könnte es jetzt so interessant sein, was mitzumachen, wenn ich mit dem deutschen Team quasi oben in der Bundesliga angekommen bin.
Das machst du dann in einem Speicherstand oder?
Achso, nee, das sind dann so unterschiedliche Speicherstände.
Ich dachte jetzt schon, ich bin schon immer von einem komplett überfordert. Ja, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich, also FIFA, aber auch beim Football Manager am ehesten das so ähnlich mache wie Jule tatsächlich. Also entweder mit meinem Lieblingsteam oder die andere Variante ist dann, dass ich mir irgendeinen kleinen Verein irgendwo weiter unten suche und den dann versuche hochzubringen. Und Ich versuche es mir dabei aber dann schon auch immer einigermaßen einfach und bequem zu machen, weil das für mich halt was, also ich bin da sehr casual und das ist halt für mich was, was mich entspannen soll. Und deswegen ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich FIFA sehr, sehr angenehm finde, aber ein bisschen zu einfach und unkomplex. Und beim Football Manager ist es genau andersrum. Das ist mir dann schon wieder too much. Und irgendwie fehlt mir, also mir fehlt irgendwie so ein gutes Mittelding, das sich nett bedienen lässt und wo man halt so eine gute Mittelschiene hat aus Sachen, die man da machen kann. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ja schon auch zwischendurch immer mal über diese Manager-Spiele gesprochen, dass wir da nochmal extra drauf eingehen, denn es gibt da ja nicht nur den Football-Manager oder gab da nicht nur den Football-Manager, sondern ja auch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Also was mir jetzt so eingefallen ist, was ich kenne, ist die Anstoßreihe. Dann gab es eine Zeit lang mal von EA halt nicht nur FIFA, sondern auch den EA-Fußball-Manager, den einige Leute bis heute sehr, sehr vermissen. Und vor kurzem ist dann tatsächlich auch mit We Are Football ein Managerspiel rausgekommen, das halt von Anfang an gesagt hat, okay, wir bieten halt nicht nur die Ligen der Männer an, sondern auch die Ligen der Frauen und haben da auch Lizenzen dafür. Da, genau, Jessica, wolltest du uns noch ein bisschen was zu den ganzen Football-Manager-Spielen erzählen und was du da so kennst?
Genau, ich wollte so ein bisschen ausholen, weil ich im Prinzip vor allem eben mit diesen Spielen in Berührung kam. Ich habe auch gefühlt jeden Manager gespielt, der mir irgendwie unter die Nase gekommen ist, was dann teilweise auch sehr obskure Sachen waren. Beispielsweise der erste war Offensiv, der Fußballmanager hieß der, über den gibt es selbst im Internet fast nichts zu finden. Den gab es in 12 oder 13 verschiedene Varianten immer auf einen bestimmten Verein gebrandet, der dann auch entsprechende Lizenzen zu dem Verein hatte und so. Aber im Prinzip war es ja ein schlechtes Spiel, das sich nur dadurch verkauft hat, dass es eben ein Logo des FC Bayern drauf hatte oder von Arminia Bielefeld oder was ganz extrem ist, sogar vom SC Göttingen 05, warum auch immer. Ich hatte damals die Bayern-Edition, weil ich durch einen Freund an diese Jugendsünde herangekommen bin und hatte dann später auch noch den RAN-Trainer 2, der auch eigentlich ein Schrottspiel war, aber eben durch die Lizenz der Sendung RAN einfach irgendwie was Besonderes hatte, mit Full-Motion-Videos von Johannes B. Kerner, Trainingsvideos von Helmut Schulte. Das konnte mich irgendwie so ein bisschen cashen. Und ja, die Geschichte der eigentlichen Bundesliga-Manager ist so gesehen eine sehr deutsche Geschichte, weil das ein sehr deutsches Genre hierzulande war, von hiesigen Firmen getrieben. Da war einerseits Software 2000, die lange der Platzhirsch waren mit dem Bundesliga Professional und dem Bundesliga Manager Hattrick. Beim Bundesliga Manager Hattrick erwähnenswert, dass man bei den Managerbildern schon damals auch weiblich gelesene Bilder sich aussuchen konnte, was so Mitte der 90er schon relativ ungewöhnlich erscheint. Ja, dann war der Bundesliga-Manager Hattrick lange so der ultimative Platzhirsch, der auch ohne Lizenzen einfach die meisten versammeln konnte. Bis dann so eine kleine Krise auf dem Managermarkt kam. Das war 1997, als der Bundesliga-Manager 97 auf den Markt kam. Denn da entwickelte sich so ein kleiner Skandal draus, da die CDs unfertig in dem Verkauf gelandet sind. Einerseits waren die auf der Oberseite unbedruckt, also es waren einfach zwei silberne Seiten. Und die Firma hat dann das Spiel auch nicht richtig umgetauscht, sondern hat einfach nur nach und nach Patches geliefert. Was natürlich 1997, in der Zeit, in der das Internet kaum verbreitet war, für die Kunden ziemlich umständlich war, die dann eben auf Spielemagazine ausweichen mussten, die dann eben die Firma selbst anschreiben musste. Und das führte die Marke dann mehr oder weniger in der Folge in den Konkurs, was damals eben auch für den deutschen Spielemarkt ein ziemlich harter Verlust war. Da war da Software 2000 eine ziemlich etablierte Marke war. In dieser Phase hat dann die Anstoßreihe endgültig die Vorherrschaft übernommen. Da war dann der zweite Teil, der ebenfalls 1997 rauskam. Und ja, Anstoß 2 hat das Genre auch so ein bisschen verändert, in dem Sinne, dass der Bundesliga-Manager Hattrick relativ seriös, sag ich mal, daherkam. So ein bisschen nüchtern, ein bisschen bieder, könnte man vielleicht sagen. Und Anstoß 2 hat das Ganze mit mehr Humor nehmen wollen. Es gab beispielsweise ein eigenes Maskottchen namens Palino, ein anthropomorpher Ball, der mit verschiedenen Mimiken und Gestiken im Spiel aufkam. Spielereigenschaften wurden über Symbole dargestellt und die Spielszenenübertragungen hatten neben einem professionellen Kommentator, das war damals Günther Peter Ploog, noch einen Co-Kommentator, und zwar einen damals noch unbekannten Franz Beckenbauer-Imitator namens Matthias Knob, der dann später etwas mehr Bekanntheit erlangt hat. Ja, und Anstoß 2 hat einfach den Nerv der Zeit getroffen, hat sich extrem lange am Markt gehalten, bis dann 2000 Anstoß 3 rauskam. Anstoß 3 hat alles nochmal so ein bisschen besser gemacht. Es war, hat den Humor etwas zurückgefahren, hat sich ein bisschen nüchterner präsentiert, aber eben nicht gänzlich nüchtern. Hat halt immer noch verschiedene skurrile Zwischenmeldungen gehabt, dass irgendwie regelmäßig zum 1. April im Spiel zum irgendwelche Extremmeldungen kommen konnten. Beispielsweise, dass über Nacht das Stadion niedergebrannt ist und der Verein die restliche Saison in einem Amateurstadion beenden muss und so weiter. Und Anstoß 3 hielt sich auch extrem lange am Markt. Gibt auch heute immer noch von den Fans angepasste Datenbanken auf heute. Die Nachfolger von Anstoß 3 waren auch lange nicht so erfolgreich, teilweise extrem schwach bewertet. Zumal dann auch ab 2002 der EA Fußball Manager, der ja schon angesprochen wurde, aufkam. Und EA hatte sich das im Prinzip einfach gemacht. Die hatten vorher schon einen Manager, der war aber auch komplett belangloser Durchschnitt. Und sie haben dann einfach gesagt, okay, wir haben hier einen Platzhirsch mit Anstoß 3, also werben wir doch einfach mal die Entwickler von Anstoß 3 ab. Und das ist geschehen. Die sind alle rübergewandert zu EA, haben dann den Fußballmanager 2002 als erstes von ihnen gemachtes Produkt groß rausgebracht, der dann eben auch sofort sehr gute Bewertungen erlangt hatte. Und ab dem Moment war dann eigentlich der Fußballmanager der ultimative Platzhirsch in Deutschland. Es gab dann 2006, bin ich mal an den Footballmanager geraten. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich den auf einmal mal in der Hand gehabt als Original. Der wurde aber dann, ich weiß nicht, ob ab 2007 oder 2008 in Deutschland nicht mehr vertrieben, weil EA dann aus Lizenzgründen gegen Sports Interactive geklagt hatte und Sports Interactive dann gesagt hat, ja gut, dann verzichten wir auf den deutschen Markt, damit wir weiter mit Lizenzen arbeiten können. Das hatte sich dann über mehrere Jahre gehalten, bis, ich glaube, 2018 war dann der erste Football Manager, der in Deutschland wieder offiziell vertrieben wurde. Und zu dem Zeitpunkt war halt der Fußballmanager auch schon wieder 4 oder 5 Jahre lang nicht mehr existent, weil schon längst eingestellt. Aber die Lizenz hatte EA noch und EA hatte gesagt, nee, wir bleiben auf der Lizenz sitzen, auch wenn wir nichts damit anfangen, mehr oder weniger. Aber Hauptsache, der Konkurrent kann nichts machen. Das wäre so mein kleiner Exkurs.
Ja, vielen Dank. Und jetzt ist es ja so, dass, also über FIFA haben wir vorhin schon lang und breit gesprochen. Jetzt haben wir was über die Entwicklung der Managerspiele gehört. Und das sind ja zwei Spielformen, die sich erstmal sehr unterscheiden. Also bei dem einen, es sei denn, man spielt es so wie Jule und ich, greift man sehr, sehr viel aktiv ins Spielgeschehen auf dem tatsächlichen Rasen ein. Bei Managerspielen, ja, plant man ganz, ganz viel, kann bei Football Manager zumindest bis ins kleinste Detail alles Mögliche bestimmen, was da passieren soll. Also das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die ja auch irgendwie unterschiedliche SpielerInnen-Typen ansprechen. Oder was würdest du sagen, Jasmin?
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Das eine ist halt ein Spiel von motorischen Skills, also FIFA und entsprechend andere Fußballspiele. Das ist halt natürlich bis zu einem gewissen Grad Simulation, aber man kann es halt nicht eins zu eins auf tatsächliche Skills im Fußball ummünzen, in dem Spiel gut zu sein, sondern es ist ein eigenes Skillset und man steuert halt einfach direkt einen Spieler. Das ist natürlich auch so ein, also es erfüllt natürlich auch eine Fantasie von, ja, ich bin die Person hier im Spiel und ich kann halt jetzt das macht, was ich möchte, und ich kann eben das tatsächliche Spiel kontrollieren auf dem Platz. Aber die Manager-Faszination ist halt, auch da gibt es mehrere, zum einen die 80 Millionen BundestrainerInnen Faszination von, ich wüsste doch, wie es besser geht, und das Spiel erlaubt dir, ist dann tatsächlich besser zu machen. Natürlich unter den Bedingungen, dass das Spiel in der Regel so designt ist, dass du mehr Chancen hast, mit einem niedrigklassigen Verein irgendwas zu erreichen, als dass die niedrigklassigen Vereine in der Realität haben. Also eigentlich spannende Ligen sind auch was Interessantes für halt Managerspiele, aber ja, man kann sie halt irgendwie spannend machen, indem man sich da reinspielt. Und da, ich denke, es ist ähnlich wie Jessica, dass es das am Anfang beschrieben hat, es sind auch zwei Faszinationen, die es da gibt. Halt einmal dieses, ich manage etwas und sehe, was ich da rausholen kann aus diesem Verein. Und auf der anderen Seite das, was wäre, wenn? Halt einfach eine alternative Geschichte sich ansehen, wo man irgendwelche Parameter ändert oder vielleicht auch einfach einen Verein fast rollenspielerisch steuert. Also, was wäre das, was dieser Verein jetzt tun würde in dieser Situation, dass man sich eben irgendwie auch an den Charakter des Vereins hält, bis zu einem gewissen Grad, um ihn zu gestalten. Und es erlaubt einem halt irgendwie die Fantasie zu leben, dass der eigene Verein erfolgreich ist, bis zu einem gewissen Grad. Oder eben zu sehen, was halt eben möglich ist und was es für irgendwie kleine Vereine gibt, die man über obskure Wege zum Sieg führen kann. Und ja, oft eben die Fantasie, dass man clever genug wäre, im Weltfußball wirklich was zu verändern, wenn man doch nur die Zügel in der Hand halten würde.
Ja, auf jeden Fall. Da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich, hatte ich ja gerade irgendwie auch schon mal kurz erzählt, dass ich das sehr mag, halt so mir irgendeinen kleinen Verein in einer möglichst kleinen Liga irgendwo weit unten auszusuchen und den dann halt versuchen über möglichst viele Aufstiege irgendwie nach oben zu bringen, weil ja, das macht mir Spaß, aber das ist natürlich etwas, das dann im Spiel selber auch sehr, sehr schwierig ist, auch wenn es einfacher ist als in der Realität, Wattenscheid 09 in die Bundesliga zurückzubringen zum Beispiel.
Aber im Karrieremodus zum Beispiel spiele ich ja auch am liebsten mit FIFA, wenn ich dich unterbrechen darf, spiele ich ja gerne mit Eintracht Braunschweig, wenn sie in der dritten Liga sind, weil dann ist es noch relativ einfach, da junge Talente einzubinden, ne? Wenn die dann irgendwie so einen Wert von 50 haben, dann kann man, oder 60, dann kann man die dann noch einbinden. Das ist halt bei Borussia Dortmund schwierig.
Ja, wobei man das da natürlich dann auch selber so ein bisschen steuern und bestimmen kann. Das ist ja gerade das Coole eigentlich, dass man das da so machen kann. Aber ich finde diesen Aspekt von Rollenspiel dabei auch ganz interessant, weil man zum Beispiel sagen kann, okay, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn der FC Schalke 04 auf einmal versuchen wollen würde, so zu spielen wie der FC Barcelona und eine ähnliche Taktik hätte und alles auf diese Taktik ausrichten würde. Was würde dann passieren? Und im Spiel geht es irgendwann dann halt immer gut, weil es ist ein Spiel und es ist darauf ausgerichtet, dass man letztendlich Spaß und Erfolg damit hat. Aber man kann da halt so ein bisschen mit rumexperimentieren oder wie Jasmin vorhin meinte, so ein bisschen alternative Geschichtsschreibung auch damit betreiben.
Ja, vieles von Ding ist halt emergente Geschichte, also Geschichte, die nicht vorgeschrieben ist, wie halt der der Story-Modus, sondern Geschichte, die eben aus den zum Teil zufälligen Ereignissen im Spiel entsteht oder aus den Ergebnissen, die man sich erspielt. Aber es ergibt dann trotzdem insgesamt eine kohärente Story für die Spielenden. Und das ist halt ein Aspekt, der bei so der E-Sport-Ebene oder halt auch schon Ultimate Team fast komplett wegfällt. Da ist halt kein, ich baue mir etwas, was eine interessante Geschichte ergibt, sondern das ist halt kompetitives Spiel, wo es halt einfach im Multiplayer darum geht, besser zu sein als die GegnerInnen. Und diese emergenten Story-Sachen spielt man halt meistens gegen den Computer, während man kompetitiv eher mit lebenden GegnerInnen spielt.
Ja.
Ja, so Sachen wie Ultimate Team haben mich auch nie gereizt. Ich habe vor ein paar Jahren nochmal FIFA gespielt. Ich glaube 2018, da das im Bundle mit der PS4 damals war. Aber mit Ultimate Team wurde ich einfach nicht wahr, weil eben so dieser angesprochene Modus, dass es im Prinzip nur um den kompetitiven Kampf geht. Man hat irgendwie keine Bindung zum Team aufgebaut. Man hat, sobald man einen besseren Spieler bekommen hat, hat man dafür irgendjemanden rausgeschmissen, hat für diesen besseren Spieler dann vielleicht nochmal Mitspieler geholt, nur damit das Team besser funktioniert. Aber nicht, damit man wirklich mit dem Team irgendwie zusammenwächst, mit dem Team gemeinsam eine Geschichte erlebt, sag ich mal.
Ja, genau. Man entwickelt sich da sehr schnell zu so jemandem, der oder die nur noch so auf die Zahlen schaut. Ein anderer Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, den man aber mal kurz erwähnen kann, oder vielleicht können wir uns da auch noch kurz drüber unterhalten, sind die verschiedenen Arten, wie man als SpielerIn eigentlich so ein Game dann auch noch verändern kann, auf inoffizielle Art und Weise. Also manche, wie zum Beispiel der Football Manager oder ich glaube damals auch von EA, die kamen dann mit so eigenen Editoren, die man tatsächlich einfach so zur Verfügung hat und öffnen kann und da selber die Werte von den Vereinen oder auch den Spielern die Talentwerte ändern kann. Es gibt darüber hinaus aber auch sehr häufig von einzelnen Fans oder Fangruppierungen dieser digitalen Spiele dann noch so Mods oder Fanpatches die Sachen verändern. Und da, das ist sehr, sehr spannend, da gibt's halt sehr unterschiedliche Sachen. Also von reinen Verschönerungen, dass irgendwie die Trikots schöner aussehen oder die Vereine, die nicht lizenziert wurden, dann halt auch die echten Namen und Trikots bekommen, hin zu beim Football Manager, dass es da eine ganze Zeit lang so eine Mod gab, die erlaubt hat, tatsächlich auch mit Frauenvereinen zu spielen, die hoffentlich in relativ kurzer Zeit obsolet werden wird, weil inzwischen Sports Interactive ja auch daran arbeitet, das offiziell als Teil des Football Managers anzubieten. Das wird aber noch eine Weile dauern, bis das tatsächlich in das offizielle Spiel integriert ist. Aber da hat sich halt jemand, eine Einzelperson, hingesetzt und versucht, das alles im Alleingang zu machen, diese ganzen Datenbanken zu erstellen mit zumindest den Spielerinnen im englischen Raum. So was ich persönlich einfach sehr, sehr krass finde. Und das ist halt, also es gibt auch Modifikationen für FIFA, ganz unterschiedliche Sachen, dass dann da irgendwie noch andere Wettbewerbe hinzugefügt werden für den Karrieremodus und was weiß ich nicht alles. Und ich finde das immer sehr spannend, weil letztendlich, also es gibt Leute, die Geld damit verdienen, so ein bisschen das anzubieten. Das meiste ist aber tatsächlich ja umsonst. Da fließt sehr, sehr viel Arbeit rein. Und es ist halt so eine Art, sich so ein Spiel oder halt auch so ein so ein Fantum oder so ein Stück weit zurückzuholen. Also gerade, wir hatten über FIFA kurz gesprochen, dass es da halt diese Kontroverse gibt mit dem Karrieremodus. Es ist, glaube ich, kein einfach zu moddendes Spiel, aber dass halt Leute sagen, okay, wenn der Karrieremodus nicht das bietet, was ich haben möchte, dann entwerfe ich halt einen Editor dafür, mit dem ich im Hintergrund die Sachen so anpassen kann, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Wenn ich einen Spieler gescoutet habe, der 1,90 groß ist und das Spiel hat irgendwie festgelegt, dass der aber unbedingt ein Zehner sein soll und der hat überhaupt nicht die Talente dafür, also ein offensiver Mittelfeldspieler, dann hier bitteschön, hier ist der Editor, damit kann man das ändern, dass er halt irgendwie dann auf eine andere Position festgelegt ist und solche Dinge. Das, ja, wollte ich noch kurz einmal ausgeführt haben, weil ich das einfach sehr spannend finde, nicht nur bei diesen Spielen.
Ja, finde ich auch. Das ist halt so, so eine Customisierungssache. Und ich glaube, die allermeisten Sachen waren eben halt Dinge einzubauen, für die keine Lizenz da ist. Sowas wie halt niedrige Ligen und eben ja Vereine, bei denen keine Lizenz überhaupt vorhanden ist. Manchmal wird es einfach komplett umgebaut in die Richtung. Aber zum Beispiel Football Manager ist auch sowas wie, man nimmt die Tabakwerbung von den Banden, weil es gibt halt Ingame-Werbung, Bandenwerbung und da ist dann halt irgendwie Glücksspiel drin zum Beispiel oder sehr viel Sportwettenzeug. Und da gibt es dann halt Mods, die eben einfach eigene Werbebanner reinbringen, um den Kram rauszuholen und halt einfach so Dinge in die Richtung und halt eben viel Quality-of-Life-Upgrades wie eine andere Ansicht, die vorher nicht drin ist. Also das sind die Level, wo sich Leute teilweise bewegen, wenn sie damit fertig sind, ihren Kram reinzubauen, also einfach die Liga, die sie interessiert, reinzubauen oder allen Leuten ein Porträtfoto zu geben oder eine Vergangenheit nachzubauen, aber sehr selten gibt es halt wirklich komplette Modifikationen, die zum Beispiel wie erlauben, Fußball mit 12 Leuten zu spielen oder so etwas. Also die Art von Eingriff wird selten vorgenommen, dass es halt eben ein wirklich tiefgreifender Mod ist, dann eher in die Richtung Erweiterung, wie ich das wahrnehme.
Mhm, ja, genau. Ich glaube, dass das da auch einfach also technisch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig ist, sowas umzusetzen. Also für mich sowieso, weil ich habe von dem Ganzen keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass es leichter ist, so Sachen, die da sind oder im Ansatz da sind, einfach nur zu bearbeiten, im Gegensatz dazu tatsächlich irgendwas Neues hinzuzufügen, weil man da natürlich dann auch ganz anders programmieren können muss dafür. Gut, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt von den digitalen Spielen, über die wir lange und ausführlich gesprochen haben, einmal rüber zu den analogen. Und da muss ich sagen, ist so das allererste, was mir einfällt und glaube ich auch das einzige, womit ich in Berührung gekommen bin, der gute alte Tischkicker, den man aus dem Jugendheim oder auch aus der Eckkneipe kennt. Und selbst dann, wenn man am Anfang des Abends dachte, ach, ich habe eigentlich gar keine Lust zu kickern, landet man dann irgendwann doch an dem Tisch. Und ja, was fallen euch da noch so für Sachen ein und was habt ihr da vielleicht noch so für Geschichten zu irgendwelchen analogen Fußballspielen, die ihr so gespielt habt?
Ja, Tischkicker kenne ich auch durchaus. Seit ich keinen Alkohol mehr trinke, spiele ich es auch deutlich weniger irgendwie. Ist halt auch, also für mich ist es war es irgendwie so ein Partyspiel. Und ich muss an den Punkt kommen, wo mir es egal ist, wie meine Koordinationsfähigkeit ist. Aber dann gibt es halt natürlich auch so Momente, wo man irgendwie im Flow ist und dann irgendwelche Leute schlägt, die da mit Handschuhen reinkommen und halt offensichtlich dieses Spiel bedeutend ernster nehmen als man selber. Und dann kann man sich ewig darüber freuen, aber es ist halt nie wiederholbar, weil man es halt nicht trainiert hat, sondern einfach nur, ja, in dem Moment, in dem Flow drin gewesen ist. Also ich habe da vielleicht ein minimales Grundtalent für und ansonsten ab und an mal Glück gehabt. Und ja, mittlerweile spiele ich es eben bedeutend weniger, weil ich bedeutend weniger in ja, Kneipen rumhänge, sondern eher, wenn in Clubs, dann auf Tanzflächen und so etwas.
Ja, ich hatte mit dem Tischkicker tatsächlich nur selten Kontakt. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es irgendwann mal relativ spät, also da war ich schon 11, 12 Jahre alt, auf dem Spielplatz ein Kicker, aber der ist dann auch sehr schnell witterungsbedingt unspielbar geworden. Was mich nur immer, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig, aber mich hat irgendwie diese Aufstellung beim Tischkicker immer aufgeregt, dass es ein 2-5-3 System war, was irgendwie gefühlt komplett merkwürdig für mich war.
Es ist nichts für Taktik-Nerds auf jeden Fall. Jule, hast du auch noch eine Tischkicker-Geschichte?
Also Geschichte ist jetzt übertrieben, aber ich habe das oder spiele das eigentlich ganz gerne. Ich bin nicht sehr talentiert, aber jetzt auch nicht ganz schlimm. Ja, wir haben das irgendwie, ich bin ja bei den Pfadfindern gewesen, da haben wir das gerne, wenn wir Häuser hatten, wo ein Tischkicker war, gespielt. Ich brauche da kein Alkohol für, wenn ich ehrlich bin. Da gibt es ja auch nicht, doch, gibt's schon, aber spiele da schon gerne, aber irgendwann bin ich dann auch meistens an so einem Punkt, wo ich ungern verliere. Und dann spiele ich nicht mehr weiter. Aber ja, es ist halt auch immer so ganz nett für die Kommunikation, denn man kann sich da gut mit anderen unterhalten und so dabei. Das ist eigentlich mal ganz nett. Und jeder kann spielen. Also auch selbst wenn man keine Ahnung von Fußball hat und so weiter, ist das ja ein relativ einfaches System.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, dann haben wir hier noch so eine Reihe von anderen Spielen auf unserer Liste. Ich gehe die einfach mal von oben nach unten durch. Suboteo habe ich noch nie von gehört. Was ist denn das, Jessica?
Ja, ich glaube, Jasmin kann es vielleicht ein bisschen besser erklären, weil bei mir sind die Erinnerungen schon sehr verschwommen. Ich weiß, dass es einen Freund hatte und man die Figuren auf einer Art, ja, ich weiß nicht, ob es eine Filzmatte war oder so eine Art Teppich-Spielfeld dann mit Schnipsen oder so nach vorne bewegt hat, aber...
In der Tat, es gibt halt Figuren und einen Ball und man schnipst die Figur gegen den Ball, um ihn nach vorne zu bewegen. Da gibt es halt auch einen Torwart, der dann hinten durch praktisch so einen Knopf bedient wird und an seinem Tor fest gemacht ist. Und das findet eben tatsächlich auf so einer, ja, auf so einer Filzmatte statt. Und Leute, die sich richtig tief ins Boteo-Spiel reingeben, die bauen dann auch gern halt eine Stadionkulisse drumrum und hier Miniaturfiguren auf die Ränge und dergleichen. Bis zu dem Level, dass sie eine Stadionzeitung für ihren kleinen Freundeskreis rausgeben, mit dem sie Suboteo spielen. Also da gibt's Leute, die da wirklich sehr tief reingehen. Man hat dann halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Spielenden auf dem Feld. Also es ist halt nicht, dass man da 11 Figuren hin und her schnipst. Aber im Grunde schnipst man halt eine runde Basis, auf der eben eine Figur drauf sitzt, gegen den Ball, um ihn in eine Richtung zu bewegen, um ihn dann am Ende letztlich ins Tor zu bringen. Also bisschen Fußball mit Schnipsen.
Das klingt sehr, sehr wild und sehr, sehr schön gleichzeitig. Vor allem der Teil mit den Stadionkulissen.
Ja, da habe ich mich ein bisschen umgesehen.
Das war auf jeden Fall so ein Spiel, was ich als Kind mir immer erwünscht habe, weil ich es halt nur von diesem Freund kannte, aber leider nie bekommen habe.
Ja. Dann haben wir Tipkick. Ich glaube, das ist dann wieder was, das ich kenne. Das sind doch diese Figuren, wo man oben auf sowas draufdrücken muss, oder? Damit der Ball gespielt wird. Also man hat auch so Figuren und muss die nicht anschnipsen, aber so einmal so draufhauen. Oder ist das noch wieder was anderes?
Nee, das ist exakt das. Das kommt mit einem eigenen Spielfeld, also weniger kreative Bauleistung, sondern es ist eben ein Spielfeld mit einer festen Größe und auf dem schiebt man die Figuren hin und her und tritt eben oben drauf, um den Ball eben in die Richtung zu bringen. Also es ist... Genau, der Gag ist halt, dass man die Figur eben raustreten lassen kann.
Und dann haben wir noch als nächstes Flipper. Das klingt eigentlich nach was ganz anderem.
Ja, halt eben Flipper, Pinball-Automaten, also...
Ach so, okay, also ja. Tatsächlich. Mhm.
Genau, weil bevor man halt eben Computerspiele hatte, waren das eben Sachen, mit denen man so... Emulation geschaffen hat. Tatsächlich gibt's sehr wenige Vereins-Branding-Flipper und so etwas. Also für Vereinskneipen hat sich das nicht gelohnt, die zu produzieren, scheinbar. Aber eben halt sowas wie hier World Cup 1994 oder sowas gibt's da schon mal. Da gab's da schon mal ein bisschen lizenzmäßig Sachen. Und oft wurde es halt eben so aufgebaut, dass es zum Beispiel im Aufbau auch an eine Fußballsituation erinnert. Also, dass es halt eben ein Freistoß ist, den man da schießt. Und das sind eben so ein paar kleine Gimmicks und Mechaniken drin, die an Fußball erinnern, während man ja eigentlich eine Pinballmaschine spielt, die eben ihren eigenen Charme hat.
Cool, cool, cool. Genau, und dann haben wir noch eine Reihe von anderen Spielen, zum Beispiel das Run-Brettspiel. Ich glaube, das war dann wieder was, wo du dich mit beschäftigt hattest, Jessica, oder?
Genau, wie man wahrscheinlich gerade merkt, bin ich die Fußballmanagerin, denn das war ein analoges Managerspiel von 1995, bei dem man sich einen Kader zusammengestellt hat und über bestimmte Ereignisse hat sich dann dieser Kader verändert. In den Shownotes habe ich auch mal ein Foto vom Spielbrett gemacht, wo man dann eben über verschiedene Ereignisfelder sich so ein bisschen durch eine Saison gemacht hat. Und da gab es dann vor wenigen Jahren nochmal ein ähnliches Spiel. Das erschien 2016, war offiziell von der DFL lizenziert mit dem Namen Heimspiel der Fußballmanager. Das war dann aber auch wirklich schon sehr, ja, man hat versucht, eine gewisse Authentizität herzustellen. Es gab über 200 Karten mit realen Spielern, aus denen man sich dann sein Kader zusammen strukturiert hat. Es gab einen simulierten Transfermarkt und so weiter. Und was ich sehr interessant finde, dass es sogar Rollenspielelemente in diesem Spiel gab, indem man sich dann, wie man das zum Beispiel von einem DSA, Dungeons and Dragons und so weiter kennt, dass man die Spieler mit gewissen Attributen verstärken konnte, dass zum Beispiel ein Spieler gegen Geld zum Freistoßexperten werden konnte, dass man seine Stärke 1 aufwerten konnte und solche Dinge, was eigentlich ein ziemlich interessanter Aspekt ist für ein Fußballspiel, aber irgendwie aus meiner Sicht auch einen gewissen Sinn macht, weil irgendwie ist es ja wie in einem Rollenspiel, man stellt sich eine Truppe zusammen und verwaltet mehr oder weniger so deren Stärken. Die einen werden da besser, die anderen werden da besser und so weiter. Es hat ja schon so eine gewisse Ähnlichkeit. Und daher fand ich das sehr interessant, dass man sowas dann dranbringt. Auch die Spiele wurden dann über Ereigniskarten nochmal, ja, mit einem gewissen Zufallsfaktor simuliert. Das Problem war, dass das Spiel dann über Würfel sehr, sehr glückslastig wurde, indem man über einen W20-Würfel nochmal eine zufällige Stärke dazu addiert hat, die dann aber eine zu große Streuung hatte. Ich habe mal so ein Testspiel mit 2 Mannschaften gespielt. Mit der einen Mannschaft bin ich ganz gut durchgekommen. Mit der anderen Mannschaft, wo ich Würfelpech hatte, habe ich 7 von 8 Spielen verloren. Ja, das ist dann so ein bisschen schade. Das ist eigentlich eine sehr spannende, interessante Idee, die auch qualitativ sehr hochwertig umgesetzt wurde, dann doch in dem Faktor leider zu glücksabhängig ist, um so richtig Spaß zu machen.
Ja, schade, weil eigentlich hört sich das wirklich ganz interessant an. Spielt man das dann zu zweit oder wie funktioniert das eigentlich?
Man kann es bis zu 4 Leuten spielen. Dann hat halt jeder so seinen Spielplan und dann innerhalb der Saison mit 34 Spielen hat dann auch je nachdem die Spiele untereinander, die dann nochmal ein bisschen anders simuliert werden als gegen, ja, die Computerteams kann man ja nicht sagen, gegen die passiven Mannschaften. Da sind die Spiele untereinander, haben dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Reiz dadurch, dass man mehr oder weniger ja auch rollenspielmäßig untereinander dann agieren kann.
Das klingt so ein bisschen wie Monopoly, aber im Fußballuniversum. Also ich stelle mir das gerade so vor, dass das sowas ist, was sehr ausufernd lange dauert, wenn man das tatsächlich mit 4 Leuten dann machen möchte, mit 34 Spieltagen.
Ich denke auch, das kann sich ziehen. Also ich habe jetzt innerhalb von einer Dreiviertelstunde habe ich eben testweise so 8 Spieltage gemacht. Und ja, ist natürlich dadurch, dass ich es noch nicht konnte, mir die Regeln erst drauf schaffen musste, ein bisschen verfälscht die Statistik, aber wahrscheinlich zieht sich schon.
Nach diesem kurzen Exkurs über analoge Spiele wollten wir noch darüber sprechen, wie eigentlich das Verhältnis ist zwischen Fußballspielen, / Fußballgames und der Realität oder der medialen Darstellung von dem tatsächlichen Fußballsport. Und wie sich diese Sachen, ja, vielleicht gegenseitig auch so ein bisschen beeinflussen. Also in die eine Richtung sicherlich mehr als in die andere, aber trotzdem gibt es da ja manchmal auch ganz interessante Phänomene, was zum Beispiel die Wahrnehmung von Spielern angeht, die dann vielleicht bei FIFA total hoch bewertet sind und ja, in der Realität dann aber nicht ganz an diese hohen Bewertungen ranreichen mit dem, was sie leisten auf dem Platz. Und ich würde da mal einsteigen wollen mit der Frage, was ist in Spielen, also in digitalen Spielen, reden wir jetzt hauptsächlich darüber normal und warum eigentlich? Und im realen Fußball aber vielleicht ganz, ganz anders.
Die Frequenz der Tore ist wahrscheinlich gerade bei FIFA bedeutend höher, weil die Geschwindigkeit des Spiels eine andere ist. Es ist halt eben, es gibt selten das torlose Unentschieden, wo man über 90 Minuten einfach hin und her kämpft, weil eben das Spiel, dadurch, dass es Spaß machen soll, anders gestaltet ist. Also die Sehgewohnheit bei FIFA ist eine andere als wenn man jetzt mittelmäßige Fußballteams zuschaut oder auch dem FC Bayern in den letzten Wochen.
Ja, ich denke auch, dass es einfach dann Sachen gibt, die man in einem FIFA nicht erleben wird. Eben wenn der Rückpass in die Abwehr kommt und dann die Abwehr sich erstmal einmal die Viererkette durch den Ball zuspielt und so weiter, vielleicht noch zurück auf den Torwart. Also das sind Sachen, die habe ich in einem FIFA, kann ich mich nicht erinnern, dass ich die mal gesehen hätte, weil in der Regel gilt bei FIFA eigentlich immer nur Ball nach vorne, Ball nach vorne, Ball nach vorne, um möglichst viele Torchancen in möglichst geringer Zeit zu bekommen.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass ja, es so sehr unrealistische Entwicklungen erlaubt, also sowohl von einzelnen Spielern, aber auch von Vereinen. Also ich meine, so ein bisschen klang das ja vorhin auch schon durch bei dem, worüber wir vorher so gesprochen haben. Man kann halt irgendwie aus der Kreisliga C, wenn man sie in ein Spiel reingemoddet hat, aber halt aus der untersten Liga ohne große Probleme einfach aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten oder der geringen Schwierigkeitsstufe sich durchspielen bis in die Champions League, was in der Realität so natürlich auch nicht funktionieren würde. Und dann gibt es aber manchmal auch so Sachen, also so ein Spiel, das wird ja programmiert innerhalb einer Engine und die muss halt gewisse Wege finden, wie physikalische Gesetze umgesetzt werden zum Beispiel und wie die einzelnen Spieler sich dann eigentlich bewegen auf so einem Feld. Und das kann dann manchmal auch zu Sachen führen, die ganz lustig sind, dass man sagt, okay, in der Realität, wenn das jetzt ein echtes Fußballspiel wäre, dann würde es total Sinn machen, Einwürfe immer genau so auszuführen. Und wenn man das dann aber in so einem Spiel umsetzt, kann es sein, dass aufgrund von Zusammensetzung in der Engine man irgendein komisches Loophole gefunden hat und das entweder immer nach hinten losgeht oder halt immer viel erfolgreicher ist, als es eigentlich sein sollte. Ich denke da gerade an den Football Manager, wo es eine Zeit lang tatsächlich sowas mal gab, also für Spieler in positiven Sinne, dass man mit langen Einwürfen eigentlich fast immer eine richtig gute Torchance kreieren konnte. Also auch über die Maßen, als es in der Wirklichkeit ist. Und umgekehrt, das halt so ist, wenn man seinem Torhüter sagt, er soll hinten kurz rausspielen, sich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ein Gegentor oder zumindest eine große Chance gegen das eigene Team fängt. Was, ja, sowas ist, dass ich dann ein bisschen, ich finde es ein bisschen lustig irgendwie, dass man dann so, man versucht irgendwie die richtige Fußballtaktik ja auch zu verstehen, wenn man Spiele guckt im Stadion oder so, und möchte sich dann ein bisschen ausprobieren und das selber in so einem Game umsetzen und muss dann aber eigentlich nochmal in manchen Aspekten zumindest von vorne anfangen, den Sport zu lernen, weil der halt in diesem Spiel dann anders funktioniert.
Ja, die Engine spielt oft eine große Rolle dabei, was halt eben möglich ist, genau wie halt bei FIFA auch Erschöpfung eine ganz andere Rolle spielt. Also das ist ein durchaus geringerer Faktor.
Gibt es denn etwas, wo ihr sagen würdet, dass ihr durch Spiele was gelernt habt über Fußball? Also sei es jetzt, was Taktik angeht oder vielleicht auch Regeln, so in dem Alter, in dem man damit aufgewachsen ist?
Das will ich nicht sagen, aber ich habe viele englische Fußballbegriffe aus Football Manager gehabt, weil es den halt eine Weile gar nicht auf Deutsch gab. Also ich habe sozusagen mit dem Spiel angefangen, noch eben mit einem per VPN erworbenen britischen Modell sozusagen. Und dann gab es halt einfach gar nicht die Option, das auf Deutsch umzustellen. Das heißt, ich kenne einige Taktikbegriffe hauptsächlich daher.
Ja, ich kann hier mal den kurzen Sprung zum Football machen. Da gibt es ja mit Madden eine Serie, die wie FIFA aus dem gleichen Haus kommt und auch ihr jährliches Update und so weiter hat als großer Platzhirsch. Und als ich vor ungefähr 10 Jahren begonnen habe, Football zu spielen, hat mir Madden da sehr geholfen, einige Details besser nachvollziehen können. Ich meine, ich war nicht neu, aber ich kannte die grundlegenden Sachen, aber so gewisse Sachen, wie sich Spieler auf welchen Positionen genau verhalten, da hat Madden mir doch durchaus geholfen, dass ich da ein besseres Verständnis für die Sportart bekommen habe.
Ich würde da mal so den Sprung rüber zum Frauenfußball machen und vielleicht auch zu Jule, weil wir Jule jetzt schon so lange nicht mehr gehört haben. Es ist ja schon auch so, dass man durch ja diese Omnipräsenz von FIFA, haben wir jetzt ja von dir vorhin auch gehört, dass es da jetzt langsam ein bisschen besser wird, dass da auch Frauenfußball drin vertreten ist, aber zum Beispiel nicht im Karrieremodus. Und für mich war das lange so, dass ich durch den Karrieremodus, wenn ich den mit Männervereinen gespielt habe, ja automatisch halt die ganzen Spielernamen und so gelernt habe und dann kannte, selbst wenn ich das nicht im Fernsehen gesehen habe. Das ist ja auch sowas, was Bundesligaspielerinnen manchmal ansprechen, dass sowas halt eigentlich fehlt, ne?
Ja, absolut. Ich würde das gerne auch mit Frauen spielen. Vielleicht gibt's das ja dann irgendwann, wenn man mehr Vereine macht, wobei ich mir jetzt, ich meine, da müsste man ja wirklich viele Lizenzen erwerben und einspielen, damit sich das wirklich lohnt. Aber es ist tatsächlich dadurch, dass ich den Karrieremodus spiele, ist es manchmal auch so, dass ich, wenn ich irgendwie bei Kicker gucke und wie irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Gesichter sehe, dass ich überlege, kommt mir bekannt vor und dann fällt mir ein, dass irgendwie in was weiß ich, FIFA 18 oder so, haben die mal für Eintracht Braunschweig gespielt oder so, weil ich die da irgendwie transferiert habe aus irgendeinem Grund. Und so hat man ja auch manchmal Verbindungen zu Spielern, die man sonst gar nicht kennt und auch nie kennen würde durch den Karrieremodus oder dadurch, dass man die irgendwie anderweitig in Verbindung bringt. Wahrscheinlich bei Ultimate Team noch ein bisschen mehr, hätte ich jetzt fast gedacht, weil man da ja auch die erwirbt. Und das wäre natürlich auch schön, wenn man das dann irgendwann für den Frauenfußball hätte. Und ich kenne mich jetzt auch im Frauenfußball deutlich besser aus als im Herrenfußball. Da wäre es ja schon nochmal interessant, irgendwie sich so ein Team da zusammen zu klauben, wo man denkt, ach Mensch, die hätte ich schon immer gerne gehabt und so. Das habe ich dann bei Eintracht Braunschweig, ich nehme dann irgendjemanden, der da irgendwie auftaucht.
Dann würde ich mal den Schwenk dazu rüber machen, dass in all diesen Spielen Fähigkeiten eigentlich fast immer durch Zahlen dargestellt werden, also durch Zahlenwerte. Das hatten wir jetzt auch mehrmals schon immer so nebenher angerissen. Und ja, was würdet ihr denn sagen? Also schlägt sich die Darstellung der SpielerInnen auf ihre Bewertung in der Realität aus oder umgekehrt? Also fallen euch da Beispiele für ein?
Also was mir gerade einfällt, ich glaube letztes Jahr wurde bei FIFA Saint-Just von Mainz als einer der schnellsten Spieler der Bundesliga dargestellt oder sogar der schnellste Spieler, was dann so manche verwundert hat. Allerdings war es auch auf die Realität bezogen, dass Saint-Just tatsächlich, weiß nicht, ob es vom Durchschnitt her am Ende war oder so, aber auf jeden Fall ganz oben stand im Schnelligkeits- oder in der Geschwindigkeit. Und da hat man es zum Beispiel schon sehr realitätsnah versucht anzupassen. Und vielen Spielern ist das ja auch so diese eigene FIFA-Wertung. Das erlebt man ja jetzt momentan, wo wir kurz vor dem Release von FIFA 23 stehen, dass die Spieler auf Instagram ihre eigenen Werte ja richtig feiern, dass es Spieler gibt, die sagen, Moment, das hier stimmt nicht, ich bin doch da und da viel besser und so.
Ja, bei manchen Spielern, die eben eine besondere taktische Rolle erfüllen, bemerkt man das halt manchmal, die halt eben ein besonderes Gefühl haben. Also man kann halt zum Beispiel Andrea Pirlo niemals in einem Fußballmanager abbilden, weil das taktische Verständnis halt nicht, das lässt sich halt nicht notwendigerweise simulieren auf eine einzelne Figur. Und auch gerade nicht, wenn man sie jetzt NPC auf der Gegenseite steuert als Computer da. Also das ist was, was sich schwierig halt umsetzen lässt. Thomas Müller wäre halt auch so ein Spieler, der halt unkonventionell spielt und dabei unkonventionell aussieht, im Ansatz aber Erfolg damit hat. Und gut, die Raumdeuterrolle ist tatsächlich bei Football Manager dazugekommen. Also man kann Leute als Raumdeuter aufstellen mittlerweile, im Grunde halt, um einen einzelnen Spieler zu simulieren und Leute, die es versuchen nachzuahmen. Aber wenn halt eben neue Innovationen kommen, was so taktisch möglich ist, das ist halt, es braucht halt eine Zeit, bis das eben angekommen ist und sich umsetzt. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte wie Christian Titz bei Magdeburg meinen Torwart sehr offensiv aufstellen, sozusagen ein offensiven Torwart, das ist bei vielen Managerspielen halt einfach noch nicht möglich in der Form, weil diese Art von Taktik eben sich nirgendwo mainstreammäßig durchgesetzt hat, sondern eben jetzt bei einem einzelnen Verein in der zweiten Liga gespielt wird. Und halt solche Sachen, so kleine taktische Innovationen, die irgendwo passieren oder auch die man sich selber ausdenkt, funktionieren halt nur, wenn die Engine sie zulässt und nicht, weil das Spiel Fußball als Ganzes sie irgendwie an sich erlauben würde und es nur aus verschiedenen Gründen bisher selten gemacht wurde oder weil es eben ein besonderes Talent braucht, um es umzusetzen, was eben sich nicht eins zu eins auf die Parameter des Spiels abbilden lässt.
Ich finde da die Parallele zum Datenscouting ganz interessant, weil da ist es ja auch so, dass also in den letzten Jahren immer mehr versucht wird, nicht mehr nur zu sagen, okay, wir messen alle möglichen Werte, also wie viele Pässe hast du versucht zu spielen, wie viele davon sind angekommen, sondern dass man immer mehr versucht, die einzelnen Werte, die man misst, in Relation zu setzen zu anderen Leuten auf dem Platz, um halt so dieses Räumliche, das den Fußball halt natürlich total ausmacht, dass man aber nicht einfach messen kann. Also so, ja, du kannst irgendwie messen, wo rennt da jemand rum. Dann hat man am Ende eine Heatmap und kann dann irgendwie so Bewegungsprofile erstellen und so. Aber bis es das gab und dann benutzt wurde, das hat ja gedauert. Und das sind sehr viele einzelne Werte, die sozusagen zusammenkommen müssen, um sowas zu erzeugen. Das ist sehr, sehr aufwendig. Und da wird halt immer noch sehr, ja, sehr viel rumprobiert, glaube ich einfach. Also, dass sich da in nächster Zeit auch noch was tut, um irgendwie andere Sachen zu haben, womit dann im echten Leben gescoutet werden kann, was ein bisschen nützlicher ist. Und so ähnlich ist es ja auch, wie du es jetzt angesprochen hast, da eben auch. Also man hat so diese einzelnen Werte, Passspiel eine 80, Sprinten eine 79 oder so, aber es gibt halt nicht dieses Zusammengefasste, so wie bewegt sich jetzt eigentlich, also in welchen Räumen bewegt sich jetzt eigentlich ein Thomas Müller? Also da muss dann halt extra ein KI-Profil, nämlich das KI-Profil Raumdeuter, angelegt werden, wo dann so Sachen im Prinzip gehardcoded sind, also halt festgelegt sind, wie das sein soll. Aber das wird nicht von der künstlichen Intelligenz aufgrund von irgendwelchen Werten so richtig improvisiert im Prinzip. Also so weit ist man da noch nicht.
Ja, richtig. Aber wo wir bei Scouting sind, teilweise werden Daten aus Fußballmanagern halt auch schon sozusagen einfach als Grundlage für Scouting verwendet. Mhm. Und Fans haben auf jeden Fall das Gefühl, dort zu scouten.
Ja.
Also schon 2008 hat Everton die Lizenz von Sports Interactive gekauft, dass sie für ihr Scouting-Programm einfach auch die Daten mitnutzen können, die für Fußballmanager erhoben werden, also Footballmanager. Ein großer Erfolg des Scouting durch Fans sind die Young Husband-Brüder. Also eher unbedeutende Spieler der britischen Liga, aber die wurden entdeckt als Leute, die potenziell philippinische Nationalspieler werden können. Und einer von denen ist mittlerweile Rekordnationalspieler da, weil ein Fan hat im Grunde den Scouts der Nationalmannschaft gesagt, hey, die Leute werden bei Chelsea ausgebildet und die wären praktisch für uns verfügbar. Und die haben bisher noch für keine Nation international gespielt. Und dann wurden die eben tatsächlich von den Philippinen aufgenommen und sind halt Nationalspieler geworden, was halt sonst nie passiert wäre. Also sie selber hätten nicht drüber nachgedacht, da reinzukommen. Und die Philippinen scouten halt auch nicht notwendigerweise so die B-Mannschaften von Premier League-Vereinen.
Also die Geschichte kannte ich noch gar nicht. Das ist ja mega interessant. Ich würde einmal vielleicht noch kurz zurückkommen auf was, wovon wir es gerade hatten, als Jessica angesprochen hatte, dass einzelne Spieler ihre FIFA-Werte, also diese Cards, wie sie dann auch im Ultimate Team angezeigt werden, dass es halt so sehr gefeiert wird in den sozialen Medien, und ja, inzwischen eigentlich, also es ist halt so ein fester Begriff irgendwie im Fußball, dass man sagt so, okay, die Food-Werte sind da und die Food-Karten sind da und Spieler XY hat da jetzt vielleicht dieses Mal, diese Woche oder diesen Monat eine besondere Karte. Wie seht ihr sowas?
Ja, für mich hat es irgendwie so eine Art von ja, Lifestyle-Aspekte, dass es halt wirklich individuell irgendwie viel bedeutet. Wird ja dann eben auch von den Spielern selbst auf Instagram und so weiter groß herausgemacht. Oder es gibt gleich Videos von den Vereinen, wo den Spielern die Werte vorgestellt werden, um deren Reaktion zu sehen und so weiter. Was ich mich da immer so ein bisschen frage, ist das nicht dann irgendwie doch alles so ein bisschen zu sehr selbstbezogen innerhalb einer funktionierenden Mannschaft, dass ein Spieler dann da irgendwie vielleicht doch zu egoistisch denkt und irgendwie vielleicht irgendwann mal ein Zeitpunkt kommt, dass sich ein Spieler denkt, ah komm, ich versuche jetzt lieber selbst noch ein Tor mehr zu machen, anstatt den Ball abzugeben, weil ich dadurch eine bessere Foodkarte bekomme am Ende. Also ist es natürlich sehr übertrieben formuliert, aber so auf lange Sicht, dass sich sowas unterbewusst vielleicht selbst festsetzen könnte.
Ja, es ist aber ähnlich wie eine Torschützenstatistik. Also letztlich, wenn Statistiken erhoben werden und SportlerInnen mit einem Wettbewerbsgeist herangehen, werden sie versuchen, da irgendwie gut drin zu werden, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, wenn man eben eine Person ist, die halt ja irgendwie eine besondere Rolle spielt und eher andere Leute besser macht, ja klar, das gibt es auch und man kann auch sehr manchmal nicht spielen, aber ich glaube, Leute, die der Typ sind, dass sie für einen FIFA-Stat schlechter spielen würden, die würden auch so nicht abspielen, die würden halt einfach für den Ruhm das machen. Also es ist halt ja nur eine Manifestation von individuellem Ruf, von Spielenden und von Statistik, aber das kann man genauso gut bei Transfermarkt angucken oder wo auch immer, dass der Marktwert steigt, wenn man eben das Tor mehr schießt, das internationale Spiel mehr hat und oder letztlich auch den Platz in der Startaufstellung heranspielt. Also es gibt natürlich, ja, es gibt Spielende, denen die sehr, sehr sich in den Dienst der Mannschaft stellen, aber das sind halt nicht alle. Und man braucht, glaube ich, auch einfach, also jetzt nicht im kompletten Egoismus, aber man braucht auch ein paar, die auch individuell glänzen wollen. Das ist halt ja auch eine wichtige Motivation im Sport bis zu einem gewissen Grad.
Ich glaube, was mich daran noch am meisten stört, ist, also es ist inzwischen ja sehr, sehr normal geworden, diese Präsentation. Das gehört inzwischen irgendwie, ja, eigentlich zum Liga-Alltag irgendwie dazu. Und ich glaube, was mich daran am meisten stört, ist, dass das halt also Werbung macht für dieses ganze Ultimate-Team-Food-System. Also das ja sehr, man nennt das Predatory-Game-Mechanics oder Game-Design, dass es halt so sehr darauf angelegt ist, dass das sehr, sehr junge Zielpublikum möglichst viel Geld für diese Packs ausgibt, wo halt die verschiedenen Spielerkarten drin sind, um halt irgendwie ja ein gutes Ultimate-Team zusammenzustellen. Und man weiß aber nicht, also das ist dann so dieses Lootbox-System, was es in digitalen Spielen total häufig gibt, auch in anderen Formen. Also Lootbox bedeutet, das ist wie eine Wundertüte im Prinzip. Also es gibt halt Preise dafür, die sind festgelegt und man kauft sich das und man weiß nicht, was drin ist. Und erst wenn man schon bezahlt hat, sieht man halt, was man bekommt. Das ist so das eine. Das andere ist dann aber, dass die Preise oft sehr, sehr undurchsichtig sind, weil in vielen Fällen dann der Preis nicht einfach 5 € sind oder 10 €, sondern irgendwie 15.000 Fantasie-Tokens oder so, die man umrechnen muss in Euro. Und manchmal ist es halt nicht nur die eine Währung, die es gibt, sondern das sind halt verschiedene, die dazwischen geschaltet sind, also so digitale Währung. Also da, wo halt dann relativ schnell das Gefühl dafür verloren geht, wie viel Geld man da gerade eigentlich ausgibt an den ganzen digitalen Münzen, die man sich teilweise erspielt hat, aber zum Großteil halt kaufen muss. Und das ist inzwischen zum Glück etwas, das immer kritischer gesehen wird, aber trotzdem betreiben das so Spieleentwickler wie EA einfach gnadenlos weiter, obwohl völlig klar ist, was die Problematik dahinter ist. Und dann ist natürlich so ein, hey, hier, ich bin der Spieler von Verein so und so und ich habe jetzt hier meine Ultimate oder meine FIFA-Card bekommen mit den Werten drauf. Das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen Werbung dafür, also bezogen auf die Fans von dem Verein und dem Spieler regional.
Ja, das ist definitiv auch ein Problem, zumal eben diese ganze Lootbox-Geschichte einfach so komplett undurchsichtig ist. Ich habe es mal verglichen mit den klassischen Panini-Sammelstickern, nur hat man da mehr oder weniger den Fall, dass ja alle Sticker gleich oft in der Regel gedruckt werden und man halt trotzdem aber so und so viel Packs kaufen muss, bis man es zusammen hat. Nur ist es dann im Vergleich mit FIFA Ultimate Team so, dass man eben ein Mbappé vielleicht einmal unter 4 Millionen hat und die 3,999 Millionen, was weiß ich was, sind dann halt nur mittelmäßige Werder Bremen-Spieler oder so. Das ist halt völlig ohne Durchblick, wie hoch da letztlich überhaupt die Chancen sind, darauf zu kommen, sowas dann eben mit Geld zu machen und dann eben bestimmte Zielgruppen anzusprechen, die damit nicht umgehen können, ist auch eine sehr problematische Entwicklung.
Ja, es ist halt, wie sagen wir, räuberisches Spieldesign bis zu einem gewissen Grad, dass es halt ja absichtlich Abhängigkeitsmuster unterstützt. Ähnlich wie halt die Werbung für Wettanbietende in Football Manager. Das ist halt was Leute stört. Da kann man es leichter rausmodden. Bei FIFA ist es halt einfach mittlerweile Kern des Produkts, dass da Lootboxes rausgeworfen werden und eben diese Zufälligkeit drin ist und eben auch einfach, ja, das ganze Spiel ist darauf designt, das Bedürfnis nach mehr von diesen im Spiel Käufen einzubauen. Also das halte ich schon für einen bedenklichen Designtrend. Also sie sind gut darin, das zu machen. Und das ist, wo sie halt ihre Innovationsenergie reinschmeißen. Weil das ist, wo sie eben das Geld machen. Halte ich für ungut. Und ich würde mir für FIFA halt an sich eher ein Abo-Modell wünschen, wo man einfach jedes Jahr das Upgrade kriegt, weil das würde sich dafür anbieten, einfach Gaming als Service. Aber sie entscheiden sich halt eben für den räuberischen Lootbox-Weg und ja, schaden damit halt bewusst Leuten, aber so ist es halt. Ich meine, es steht FIFA drauf, da ist ein räuberischer Kapitalismusgedanke gar nicht so fern.
Ja, ich glaube, das Problem ist da einfach auch, dass es FIFA halt eine unanfechtbare Monopolstellung mittlerweile hat, weil der einzigste Konkurrent ist mehr oder weniger stark in die Enge zurückgetrieben worden und ja, welches Unternehmen sollte jetzt aus dem Stand ein Konkurrenzprodukt entwickeln, das auch nur ansatzweise mit gleichen Entwicklungskosten ja gestemmt werden könnte? Ich sehe da einfach keine Alternative kommen und dadurch kann FIFA ja mehr oder weniger dann auch schalten und walten, wie sie wollen und dann eben auch diese Wege gehen, auch wenn es viele Spieler mittlerweile auch stört.
Naja, letztendlich ist es ja jedem selbst überlassen, das zu machen. Denn man kann ja das Spiel auch spielen, ohne jemals Ultimate Team anzufassen. Was machen ja wir offenkundig auch. Also das ist natürlich richtig, aber letztendlich verdienen sie so Geld. Andere Spiele funktionieren ja auch so, dass man da irgendwie in so einer Form Geld ausgeben kann. Und ja, spricht die Leute an, sie kaufen es, dann machen sie es natürlich auch weiter. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, aber Wetten ist auch nicht so schön, damit verdient man viel Geld. Kann man noch so auch viel Geld verlieren. Ich meine, man weiß, man gibt Geld auf, man kriegt dann vielleicht irgendwas, was man möchte oder nicht, wie bei Panini-Bildern, ne, irgendwie. Man kann die Sachen dann ja auch verkaufen, das ist natürlich in der Tat nicht sinnstiftend, aber ja, so ist So ist die Wirtschaft, hätte ich jetzt fast gesagt. Und generell, wie gesagt, kann man ja auch das Spiel genießen, jedes Jahr ohne das zu machen einfach. Also das ist ja nicht nur allein darauf ausgelegt.
Ja, zweifelsohne kann man das, aber das Design leitet einen darauf hin und Menschen, die leichter in Abhängigkeitsmuster fallen, haben halt eine höhere Schwelle, dem zu widerstehen. Und bei einem so Mainstream-Spiel wie FIFA, das alle möglichen Leute treffen, kann man eben davon ausgehen, dass einige da in den Strudel geraten.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, aber gut, ich glaube jetzt nicht, dass so Firmen wie EA dann sagen, na, das möchten wir jetzt nicht, dass suchtgefährdete Menschen da jetzt reinfallen oder auch, dass Jugendliche, die sich da das noch gar nicht so bewusst sind, irgendwie, was das ist, da reinfallen, sondern ja, wie so ein Alkoholhersteller, ne? Der macht sich da jetzt auch nicht so viel Gedanken drüber, sondern produziert das Zeug halt dann einfach. Von da an, die wollen natürlich auch ihre Kohle haben.
Ja, Glücksspielregulierung halt.
Ja. Aber ich finde, es gibt halt immer noch relativ viele Wege, das zu umgehen, wenn man es einfach nicht macht. Deswegen, ich weiß, das wird immer auch so gehypt und wenn man auf Twitch irgendwie guckt, dann packen ja alle ihre Sachen da aus und so weiter und so fort. Aber man kann ja auch sagen, Mensch, ich spiele irgendwie nur Länderpokal der Frauen irgendwie und der Rest interessiert mich nicht. Oder den ganzen Tag 50 Stunden Karriere oder so.
Ja klar, oder halt Leute spielen halt Poker um nix für die Herausforderung und andere versetzen ihr gesamtes Geld. Aber es ist halt eben, also ich glaube, wir können auch das Problem von der Verquickung von Glücksspiel mit Fußball oder Glücksspiel mit Spieldesign jetzt nicht abschließend lösen. Aber ich finde es halt als, ja, ich finde es ein existierendes Problem, wo man durchaus auch die Hersteller die Verantwortung nehmen sollte oder eben die Lizenzgeber.
Ja, das sehe ich auch so. Also auch, weil einfach die Mechanismen da einfach sehr umfassend sind und sehr, sehr stark im Gegensatz zu der Entscheidung einzelner Konsument in dem Bereich dann. Ja, damit würden wir dann für heute den Podcast beenden. Wir haben natürlich wie immer unsere Abschlusskategorien. Als allererstes das Abseits des Monats. Jessica, was hast du uns denn da zu erzählen?
Da würde ich den ehemaligen Profi-Fußballer und mittlerweile als Streamer, ich weiß nicht, ob er explizit auch ein FIFA-Streamer ist, das weiß ich jetzt nicht, Sydney Friebe, der hat früher in der Hertha-Jugend gespielt, auch bei Wien Wiesbaden eine Zeit gespielt und fällt immer wieder auf Social Media durch sexistische Geschichten auf, hat beispielsweise vor wenigen Tagen seine Followerschaft bzw. die weibliche Followerschaft dazu gebeten, ihm doch bitte ein paar Nacktbilder zur schnelleren Wundheilung zu schicken. Und als relativ einflussreicher Influencer, gerade eben auch aus dem Thema Sport, ist das schon sehr, sehr unschöne Sache.
Dann haben wir die Kategorie Volltreffer des Monats. Da hätten wir Dario Minden, der als Vertreter von unserer Kurve eingeladen war auf die Konferenz des DFB zum Thema Menschenrechte. Anwesend war auch ein Vertreter von Katar. Also es ging um die WM der Männer diesen Winter in Katar. Und genau, da hat Dario Minden eine sehr, sehr gute Rede gehalten, die sich aus Fansicht eben auf diese WM bezog und ja, warum man als Fan keine Lust hat auf diese Weltmeisterschaft. Und eine sehr prägnante Stelle davon, die auch sehr viel geteilt wurde in den sozialen Medien, war eben, dass er gesagt hat, ich bin schwul und ich habe Sex mit Männern und das ist normal. Und Fußball sollte für alle sein. Football is for everyone. Und ja, das war sehr, sehr stark. Genau, und dann haben wir wie immer noch unseren Podcast-Tipp zum Abschluss. Da haben wir diesmal zwei.
Ja, und wo ich eben schon mit dem Glücksspiel dabei war, ist wird diesmal True Crime. Das wir empfehlen, das ist natürlich oft ein sehr plakatives Genre, aber wir haben uns da ja Podcasts rausgesucht, die es, ich sag mal, etwas journalistischer und wohl recherchierter angehen. Zum einen Schwarz-Rot-Blut, da geht es um rassistische Gewalt in Deutschland, ihre Auswirkungen, die Opferperspektive und auch systemische Dinge, die dahinter stehen. Und ja, sehr gegenwartsbezogen und hörenswert ist vom WDR. Dann würde ich als zweiten Geheimakte 1972, das Olympia-Attentat in München, von Antenne Bayern dranhängen. Auch ein sportliches Thema. Auch da geht es um systematisches Versagen der Polizei. Und es kommen halt sehr viele israelische Stimmen zu Wort. Es werden auch Interviews mit den Tätern rezipiert und es ist insgesamt halt eine gute kritische Aufarbeitung dieses nun 50 Jahre vergangenen Ereignisses. Und ja, beides hörenswerte Podcasts, wenn ihr ja bereit seid, euch mit Verbrechen zu beschäftigen. Natürlich wird dort über Gewalt und Rassismus und dergleichen gesprochen, also seid dahingehend vorgewarnt.
Zu Schwarz-Rot-Blut kann ich noch sagen, den habe ich gehört auch. Das ist halt, also es ist im Format eines True-Crime-Podcasts und es geht aber sehr um diese Diskrepanz dazwischen, dass eigentlich für viele Menschen, besonders für Hinterbliebene oder ExpertInnen, sehr schnell klar ist, dass eine Tat einen rassistischen Hintergrund hat und von Polizei und vor Gericht wird es aber halt nicht so oft anerkannt. Und das ist so diese Grundfragestellung, die dem Ganzen im Prinzip zugrunde liegt, die sich so durch alles durchzieht. Und dann geht es da in 7 Folgen eben um verschiedene Fälle aus der deutschen Geschichte.
Ja, ich hätte zu dem München-Podcast fällt mir spontan noch ein ähnlicher ein vom Bayerischen Rundfunk mit dem Namen Himmelfahrtskommando, der auch den Anschlag der Olympischen Spiele 1972 behandelt und von einer Journalistin des Bayerischen Rundfunks, deren Vater einer der eingesetzten Polizisten war und dann eben auch aus seiner Sicht das erzählt, auch erzählt, wie das Polizeiversagen dort abgelaufen ist. Zusätzlich kommen eben auch weitere Stimmen von Betroffenen, wie Angehörigen der israelischen Mannschaft in dem Podcast vor. Der ist aber schon ein halbes Jahr alt.
Und dann, ja, es ist manchmal so, dass wir als Früh gefragt werden, ob man nicht eigentlich uns als Crew was spenden kann. Die Möglichkeit gibt es nicht, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ihr stattdessen an andere Organisationen etwas spendet. Und da stellt euch Jule heute eine vor.
Ja, diesmal würden wir das Queerlexikon empfehlen, zu finden unter queerlexikon.net. Das ist im Prinzip eher eine Online-Anlaufstelle für die aufklären möchte, insbesondere junge Menschen, also Jugendliche oder junge Erwachsene über ja, queeres Leben, über was ist das, wie kann ich über verschiedene Begrifflichkeiten, die machen auch Flyer zur Aufklärung und so. Und ja, es ist ein ehrenamtlicher Verein oder ein eingetragener Verein, der mit vielen ehrenamtlichen arbeiten und die wollen natürlich auch vernünftig weiterarbeiten können. Und da ist natürlich schön, wenn man spenden, da gibt es auch Podcasts und ja, Videos und die sind viel aktiv auf Social Media. Also eine gute Sache. Genau. Und das zum Beispiel wäre ein lohnendes Ziel für Leute, die noch ein paar Euro übrig haben.
Auf jeden Fall. Ja, und dann bleibt mir für heute tatsächlich eigentlich kaum noch was anderes, als mich bei allen hier Beteiligten zu bedanken. Da hätten wir einmal Jessica at Football Jessie.
Okay, ja, ich freue mich, dass ich mein Debüt geben konnte. Es war eine sehr schöne Unterhaltung.
Das freut mich doch auch. Dann haben wir da Jasmin at the worst RPG. Auch dir sei herzlichst gedankt.
Ja, immer wieder gerne.
Und Jule at Bio Schokolade.
Ja, auch vielen Dank. War schön, auch wenn es jetzt schon so spät ist. Ich fürchte, mein Kind wird da keine Rücksicht drauf nehmen auf schöne Podcast-Aufnahmen. Aber es war mir auch klar. Es war wie immer ein Fest.
Wunderbar. Ja, und ich bin Annika at annika_be und Früh findet ihr auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei Twitter als @Früh Podcast, bei Facebook, auf Instagram und am allermeisten freuen wir uns, wenn ihr uns unsere Sachen liked und retweetet oder empfiehlt oder Podcast-Rezensionen hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes. Das freut uns immer sehr. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Kommentare in den Blog schreiben zur Folge oder auch zu einer der vergangenen Folgen, wenn ihr die nochmal nachhört. Das ist immer sehr, sehr schön. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns, mit unserer nerdigen Runde hier heute. Und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ach komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.